Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Deep Dive in die Welt der Kunst. Wir haben heute eine richtig faszinierende Entdeckungsreise vor uns.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich extrem auf das heutige Thema, weil es uns alle so ein bisschen herausfordern wird.
Absolut. Aber bevor wir uns gleich in diese schwebenden Farbräume begeben, möchten wir heute direkt zu Beginn einen ganz besonderen Gruß loswerden. Und zwar an Kirsten.
Genau, hallo Kirsten.
Kirsten hat sich nämlich exakt dieses Bild für unsere heutige Besprechung gewünscht. Und sie hat uns erzählt, dass sie sich diesen Deep Dive wahnsinnig gerne im Zug anhören möchte.
Das ist eigentlich das perfekte Setting dafür.
Finde ich auch. Also Kirsten, wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei, sowie eine gute und vor allem natürlich pünktliche Fahrt.
Hoffen wir das Beste für die Pünktlichkeit.
Ja, genau. Und für alle anderen, egal wo ihr uns gerade zuhört, ob auf dem Sofa, beim Spazieren oder eben auch in der Bahn, wir widmen uns heute einem echten Monumentalwerk der Moderne.
Einem absoluten Meilenstein, ja.
Nämlich Mark Rothkos Meisterwerk No 61. Auch bekannt als Rust in Blue aus dem Jahr 1953. Und man könnte sich jetzt natürlich fragen, ein rein auditives Format für ein visuelles Kunstwerk.
Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen paradox.
Total. Aber wir sehen das als eine riesige Chance. Das ist hier sozusagen unsere akustische Schule des Sehens.
Und des Verstehens.
Genau, weil es uns eben zwingt, die üblichen Pfade zu verlassen. Wenn wir im Museum stehen, ne, da verlässt sich unser Gehirn oft auf so eine ganz schnelle visuelle Kategorisierung.
Man sucht halt sofort nach was Bekanntem. Richtig. Nach Figuren, nach einer Story. Aber wenn das physische Sehen wegfällt, müssen wir das Werk quasi über seine Atmosphäre erschließen. Und das ist bei Rothko nicht nur hilfreich, das ist eigentlich zwingend erforderlich.
Das ist der Punkt. Seine Malerei zielt ja total auf so eine körperliche Erfahrung ab. Wir wollen also, dass dieses Gemälde heute vor eurem inneren Auge entsteht, ganz losgelöst von irgendeiner Abbildung auf dem Smartphone.
Und Sprache ist da ein unfassbar gutes Werkzeug, um diese Schwingung zu übersetzen.
Lass uns das also direkt mal aufdröseln. Wie nähert man sich einem Bild, das eigentlich gar kein traditionelles Bild ist?
Wir fangen am besten einfach mit dem an, was da ist. Den nackten Tatsachen sozusagen.
Okay, also wir stehen vor einer gewaltigen, vertikal ausgerichteten Leinwand. Und darauf lagern drei massive Farbzonen übereinander.
Wie so riesige schwebende Blöcke.
Genau. Im obersten Drittel haben wir einen schweren, rostig dunklen Block. Die Farbe, das erinnert total an oxidiertes Eisen.
Oder ein getrocknetes Blut.
Ja, krass genau. Oder verbrannte Erde. Also etwas zutiefst Organisches. Und direkt darunter, in der Mitte, bricht dann ein extremer Kontrast auf.
Da kommt dieses unglaubliche Blau.
Ein leuchtendes, kühles, fast schon elektrisches Blau. Es wirkt fast wie so ein gleißender Spalt im Bild.
Und unten drunter dann der totale Gegenpol.
Richtig. Den unteren Abschluss bildet eine riesige Zone in einem extrem dunklen Blau. So tief wie der Abendhimmel, exakt in dieser Sekunde, bevor die Nacht alles verschluckt.
Und wenn man sich diese drei Zonen jetzt so vorstellt, dieses Rostrot, das grelle Blau und das dunkle Blau, dann ist das fast schon wie so eine meteorologische Situation.
Eine Wetterlage der Seele.
Perfekt beschrieben, ja. Es ist eine Wetterlage der Seele. Der rostfarbene Block oben ist wie ein massives Hochdruckgebiet. Der hat ein unfassbares visuelles Gewicht und drückt nach unten.
Und prallt dann auf das helle Blau.
Genau, er trifft auf diese Kaltfront in der Mitte. Da entsteht richtig Reibung. Und das tiefdunkle Blau unten erzeugt so ein Schwerefeld, einen Sog, der uns nach innen zieht.
Mich erinnert diese ganze Dynamik total an Musik.
Das ist ein sehr schöner Vergleich.
Weil wenn du dir dieses Bild anschaust, brauchst du eigentlich die gleiche Haltung, wie wenn du dir einen lang gehaltenen, vielschichtigen Akkord anhörst.
Ein Mollakkord, der den ganzen Raum füllt.
Ja. Und den analysierst du ja auch nicht sofort intellektuell. Die Schallwellen treffen deinen Körper und du spürst einfach diese Schwingung.
Man nimmt zuerst nur die Klangfarbe wahr.
Genau, und erst danach fangen diese Frequenzen an, im Unterbewusstsein zu arbeiten und wecken dann diese tief verborgenen Erinnerungen. Und bei Rothko sind die Farben eben wie diese visuellen Schallwellen.
Die umgehen den rationalen Verstand komplett. Sie gehen direkt in unser emotionales Zentrum. Und das erklärt auch dieses Wahnsinnsphänomen, das bei Rothko-Ausstellungen immer wieder passiert.
Dass die Leute weinen.
Dass sie buchstäblich in Tränen ausbrechen, ja? Menschen stehen im Museum vor diesen abstrakten Leinwänden und weinen.
Was Rothko selbst ja angeblich gar nicht beimählich fand, oder?
Überhaupt nicht. Für ihn war das der absolute Beweis, dass es funktioniert. Dass die Kommunikation zwischen dem Kunstwerk und der menschlichen Psyche da ist.
Er wollte ja keine reine Deko malen.
Richtig. Er wollte, dass die Leute genau die existenzielle Erfahrung durchmachen, die er beim Malen hatte.
Aber um so eine massive Reaktion auszulösen, reicht es ja nicht einfach nur, drei bunte Quadrate übereinander zu malen. Wie macht er das technisch?
Das ist das Faszinierende. Wenn man sich die Ränder dieser Zonen anschaut, da gibt es keine harten Kanten.
Also nicht wie beim Mondrian mit seinen strengen Linien?
Gar nicht. Es ist keine Hard-Edge-Malerei. Die Übergänge zwischen diesen horizontalen Schichten sind unfassbar weich. Fast so, als wären sie mit menschlichem Atem verwischt worden.
Wie so Nebelschwaden, die sich aneinander reiben.
Genau. Und dann gibt es noch dieses Phänomen des inneren Leuchtens, im Englischen oft Inner Light genannt.
Wie kriegt da das hin, dass diese dunklen Farben trotzdem irgendwie strahlen?
Durch Lasuren. Er hat mit stark verdünnten Ölfarben gearbeitet und die in unzähligen, hauchdünnen Schichten übereinander gelegt.
Ah, also baut er das Bild aus Transparenzen auf?
Exakt. Und die Leinwand darunter ist hell grundiert. Das heißt, das Umgebungslicht fällt durch die Farbschichten, trifft auf das Weiß und wird zurückgeworfen. Die Farbe vibriert dadurch von innen heraus.
Das Bild atmet quasi.
Es ist ein lebendiger Grund. Manche Stellen saugen das Licht komplett auf, andere lassen es durchscheinen.
Was ich mich da immer frage, wenn ich vor so einem riesigen Farbteppich stehe: Wo ist da eigentlich der Raum? Wir haben ja keine Perspektive.
Keine klassische Zentralperspektive, nein. Es gibt keinen Fluchtpunkt.
Aber flach wirkt es trotzdem null.
Weil der Raum optisch durch die Farbtemperatur entsteht.
Wie meinst du das genau?
Naja, das kühle, helle Blau in der Mitte, das drängt optisch nach vorn. Es kommt dir fast entgegen. Der schwere Rostblock senkt sich wie eine drückende Decke darüber. Und das dunkle Blau unten erdet das Ganze wie ein tiefer Bass.
Das heißt, der Raum pulsiert durch dieses Vor- und Zurückweichen der Farben.
Ganz genau. Und das bringt uns zu einem ganz entscheidenden Punkt, der körperlichen Dimension dieses Bildes.
Stimmt. Wir müssen kurz über die Größe reden. Das Bild ist riesig. Etwa 115 mal 92 Inch.
Also knapp 3 Meter hoch und 2,5 Meter breit. Weit überlebensgroß.
Warum dieses krasse Format? Wollte er einfach nur überwältigen?
Interessanterweise genau das Gegenteil. Er hat selbst gesagt, er malt diese riesigen Formate, um Intimität zu erzeugen.
Das musst du erklären. Intimität durch 3 Meter Leinwand?
Ja, überleg mal. Ein kleines Bild betrachtest du aus der Distanz. Du dominierst es. Aber ein 3 Meter hohes Farbfeld, das nimmt dich auf.
Ah, okay. Es ist kein Bild mehr, das ich mir anschaue.
Es ist ein Raum, in den du hineinsteigst.
Wahnsinn. Und wenn wir jetzt da drinnen stehen, in diesem Farbraum, dann suchen wir ja unweigerlich nach einem Inhalt. Aber hier gibt es keine Figuren, keine Mythologie.
Nichts, was uns eine offensichtliche Geschichte erzählt.
Wie kann das Bild dann überhaupt inhaltliche Tiefe haben oder erzählerisch sein?
Weil diese 3 Zonen eine riesige Projektionsfläche bieten. Man kann das sehr analytisch lesen. Nehmen wir mal die rostfarbene Zone oben.
Dieses organische, erdige Rot.
Das steht für Materie, für Erde, für den Prozess der Oxidation. Es vermittelt dieses Gefühl, dass am Ende alles zu Staub zerfällt.
Die Endlichkeit, aber auf eine sehr elegante Art.
Genau. Und darüber kommt dann dieses leuchtende Blau in der Mitte. Das ist die Zone der absoluten Klarheit. Wie ein ganz tiefer Atemzug.
Oder ein weiter Horizont.
Es repräsentiert das pure, ungetrübte Jetzt. Dieser winzige Moment zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Und dann haben wir noch das dunkle Blau ganz unten.
Die Tiefe, der Abgrund. Aber nicht unbedingt als Bedrohung, sondern als der Schlaf, das Unbewusste. Der Grund, auf dem alles ruht.
Das ist eine krasse Deutung. Aber wollte Rothko, dass wir das so wie so einen Code entschlüsseln? Nach dem Motto, Rost bedeutet Tod und Blau bedeutet Leben?
Nein, überhaupt nicht. Und da müssen wir echt aufpassen. Solche starren Codes würden das Bild sofort kaputt machen.
Das wäre zu intellektuell.
Es geht ihm absolut nicht um Symbole. Er hat selbst immer betont, es geht ihm um das Erleben von menschlichen Grundemotionen. Er nannte drei Dinge: Tragödie, Ekstase und Schicksal. Im Englischen dieses unübersetzbare Doom.
Die Farben sind also nur die Gefäße für diese Zustände.
Perfekt zusammengefasst, ja.
Wenn wir uns das Entstehungsjahr anschauen, 1953, dann hilft das ja auch nochmal extrem beim Verständnis, oder?
Absolut. Das war die Zeit der New York School. Der abstrakte Expressionismus war gerade dabei, die Kunstwelt komplett auf den Kopf zu stellen.
Das ist ja die Phase nach dem Zweiten Weltkrieg. Die alten Bilder haben irgendwie nicht mehr funktioniert, um die Realität abzubilden.
Die Welt war traumatisiert. Und die Künstler suchten nach einer neuen Sprache. Die meisten denken da sofort an Jackson Pollock.
Genau, Action Painting. Wilde, unkontrollierte Energie. Die Farbe wird auf die Leinwand geschleudert.
Sehr laut, sehr kinetisch. Aber Rothko liefert hier mit No 61 genau den Gegenentwurf dazu.
Eine kontemplative Wucht.
Richtig. Das ist das Paradebeispiel für Color Field Painting, also die Farbfeldmalerei. Das Tate-Lexikon definiert das sehr schön durch diesen Verzicht auf die wilde Geste. Stattdessen gibt es diese flächigen Zonen mit maximaler emotionaler Ladung.
Wer sich das übrigens mal in echt anschauen möchte, das Werk, hängt heute im Museum of Contemporary Art in Los Angeles, im MoCA.
Ein toller Ort für so ein Werk. Es funktioniert da fast wie ein säkuläres Andachtsbild.
Ja, total. Es hat ja durch diese Dreiteilung strukturell was von einem Triptychon aus der Kirche. Nur eben ohne die Heiligen.
Ein Triptychon mit metaphysischem Anspruch. Es flimmert einfach zwischen diesen Gegensätzen. Wärme und Kälte, Schwere und Schweben.
Und das ist etwas, was heute vielleicht sogar noch wichtiger ist als damals in den 50ern. In einer Welt, die komplett aus Bildlärm und Dauerbespaßung besteht.
Wo wir auf Bildschirmen tausende Reize pro Minute konsumieren.
Da ist so ein Rothko der ultimative Störfaktor. Er verlangt Zeit, aber er belohnt sie auch.
Definitiv. Wer wirklich mal 3 Minuten ruhig vor diesem Bild stehen bleibt, der merkt plötzlich etwas Verrücktes. Das Bild schaut zurück.
Nicht mit Augen, sondern mit Atmosphäre.
Ganz genau.
Okay, und hier wird's jetzt richtig spannend. Lass uns mal einen modernen Twist reinbringen.
Ich bin gespannt.
Wir leben ja heute ständig mit digitalen Interfaces. Was wäre, wenn wir dieses Gemälde mal völlig unkonventionell lesen? Als ein UI-Design für Gefühle.
Ein User-Interface für unsere Psyche? Okay, das klingt abgefahren, aber erklär mal.
Pass auf, nehmen wir den rostigen Block oben. In unserer digitalen Welt wäre das der Error oder die Warning. Ein existenzielles Störgefühl, das auf uns runterdrückt.
Aha, okay, verstehe.
Und das grelle Blau in der Mitte, dieses Schweben, das ist das Loading. Ist in einem Übergang, es baut sich was auf, aber es hat noch keine Form.
Das pure Jetzt als Ladebalken, das gefällt mir.
Und das tiefe Dunkelblau am Boden, das ist der Sleep Mode. Der absolute Rückzug, die Stille, alle Systeme fahren runter.
Das ist eine extrem freche Lesart. Aber weißt du was? Es passt perfekt zu dem, was Rothko eigentlich wollte.
Meinst du?
Ja, weil ein gutes UI-Design funktioniert ja auch nicht über Text, sondern es triggert dich direkt. Es ruft ohne Umwege eine Reaktion ab. Und das wollte er mit seinen Farben.
Den analytischen Bypass quasi.
Genau. Und um diese Immersion zu erreichen, gab es sogar eine ganz bestimmte Regel von ihm.
Jetzt kommt mein Lieblingsfakt.
Die berühmte 18-Inch-Regel. Rothko hat den Leuten empfohlen, extrem nah an seine Bilder heranzutreten. Etwa 18 Inches.
Das sind gerade mal 45 Zentimeter.
Stell dir das mal vor. Du stehst 45 Zentimeter vor einer 3 Meter hohen Leinwand.
Da verschwinden ja die Ränder komplett. Das füllt das komplette Blickfeld aus.
Das periphere Sehen wird komplett mit Farbe geflutet. Das Auge hat keinen Maßstab mehr. Der Raum um dich herum löst sich auf.
Das ist doch im Grunde genommen pure Immersion. Und das lange bevor auch nur irgendjemand das Wort VR-Brille buchstabieren konnte.
Er hat Virtual Reality mit Ölfarbe und Pinsel erschaffen.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist eigentlich auch der perfekte praktische Ratschlag für alle, die uns zuhören.
Eine kleine Rothko-Regieanweisung für den nächsten Museumsbesuch.
Genau. Also wenn ihr dieses Werk oder einen anderen großen Rothko jemals live seht, tretet mutig näher heran, als es sich im Museum eigentlich gehört.
Es ist keine Respektlosigkeit dem Künstler gegenüber. Im Gegenteil, es ist exakt so gewollt.
Und ganz wichtig, Versucht nicht, das Bild wie einen Text zu scannen. Sucht nicht nach Details.
Atmet einfach. Lasst die Farbe wirken. Das Auge ist hier wirklich kein Messgerät, sondern ein Stimmungsorgan.
Ein wunderschöner Satz zum Schluss. Das Auge als Stimmungsorgan. Damit verabschieden wir uns für heute und geben euch und ganz speziell natürlich dir, Kirsten, für die restliche Zugfahrt noch eine letzte Frage zum Nachdenken mit.
Eine kleine Hausaufgabe für die Psyche.
Genau. Wenn ihr eure jetzige Gefühlslage als drei schwebende, verschwimmende Farbzonen malen müsstet, welche Farben würden da gerade in euch gegeneinander drücken?
Eine sehr gute Frage.
Und wenn wir bei unserem modernen Twist bleiben, welche Farbe wäre in eurem Leben gerade euer persönlicher Error und welche euer Loading?
Da hat man auf jeden Fall was zum Grübeln.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Deep Dive. Behaltet eure offene Wahrnehmung bei und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Das war
Deep Dive Art.
Dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.